Hallo zur neuen Folge Espresso Pionorissimo. Heute sprechen wir darüber, was aktuell mit unseren Innenstädten passiert und wie wir sie retten oder verbessern können. Stehen uns Geisterstädte bevor oder lässt sich das gemütliche Bummeln in der Innenstadt niemals durch Online-Shopping ersetzen? Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
Mein Name ist Jochen Prinz.
Mein Name ist Ilka Grunewold.
Espresso Pionorissimo.
Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
Espresso Pionorissimo.
Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
Espresso Pionorissimo.
Zu Gast ist heute Thorsten Brogt. Er ist Geschäftsleiter bei Engel & Völkers Investment Consulting und sein Herzensthema sind die deutschen Innenstädte, die ja schon vor der Pandemie in einer Krise waren. Aber ist das Online-Shopping wirklich das Aus für die Städte, wie wir sie kennen? Jochen, ich denke, du und dein Gast haben da einige interessante Gedanken und Ansätze zu.
Vollkommen richtig, Ilka. Vielen Dank für die tollen einleitenden Worte. Hallo Thorsten.
Hallo Jochen.
Thorsten, wir kennen uns ja jetzt schon seit mehr als 5 Jahren. Ich glaube, wir haben uns damals auf der MIPIM kennengelernt zu einer interessanten Transaktion, die du uns damals vorgestellt hast, die wir dann in der Folge auch gewonnen haben. Und wir haben ja seitdem auch schon einige tolle Abschlüsse zusammen feiern können. Insgesamt arbeiten wir beide ja schon seit mehr als 20 Jahren in der NPL-Branche oder in der NPL-Industrie und hätten uns eigentlich schon viel, viel früher über den Weg laufen müssen. Kannst du selber noch mal ein paar Worte zu dir erzählen?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Eine ganz spannende Geschichte, mein erster Podcast. Dann noch ein paar Worte zu mir. Wie gesagt, Thorsten Brogt, komme aus Frankfurt, bin in der Geschäftsleitung von Engel & Völkers Investment Consulting. Wir haben unser Büro in Frankfurt. Ich bin mehr für die, kann man sagen, schmuddeligeren Assets zuständig, also opportunistische Value-Add bis hin zu Non-Performing Loans. Dann, was sind so meine Intentionen jetzt oder unsere Intentionen im Gespräch? Wir wollen ja über Innenstädte reden, was ist da passiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Vor 20 Jahren hat da alles noch funktioniert in den Innenstädten und dann kam irgendwann der Onlinehandel auf. Am Anfang, glaube ich, ein bisschen von vielen unterschätzt und das abgetan als wird schon nicht so schlimm werden. Mittlerweile muss man aber ganz klar sagen, die Wachstumsraten sind ja in den letzten 10 Jahren überproportional gestiegen, Onlinehandel. Der Onlinehandel nimmt immer weiter zu. Mhm. Und wir sehen halt dadurch einen schleichenden Niedergang in den Innenstädten. Geschäfte schließen und jetzt durch Corona hat das Ganze natürlich sich nochmal beschleunigt. Also wir haben das genannt, als Corona war so der Brandbeschleuniger, das ist quasi das Benzin, das nochmal in die Innenstädte gegossen wurde.
Ja, ich glaube tatsächlich haben wir das ja schon eine ganze Weile beobachtet, so eher in diesen kleinen und Mittelstädten, dass da so ein bisschen so ein Aussterben des Einzelhandels stattfindet oder auch gerade wenn große Center gebaut worden sind, dass die dann so ein bisschen die Ladengeschäfte in der Fußgängerzone weggenommen haben, so dass sich dann alles nur noch auf diese Zentren da konzentriert hat. In den Großstädten war das ja aber eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt so an Köln denke, Hamburg und Frankfurt, da war in den Innenstädten, also vor Corona, ja schon einiges an Leben. So, jetzt konnte ich aber feststellen, dass auch in Köln auf einmal Läden leer werden, wo ich nie mit gerechnet hätte.
Ja, also es gibt da ganz interessante Studien vom HDI, so die Frequenzen in den großen Einkaufsstraßen, ob das jetzt die Zeil ist oder die Schillergasse in Köln, wo eigentlich schon über die letzten 10 Jahre relativ langsam die Frequenz runtergegangen ist, noch nicht dramatisch. Dann kam Corona, dann sind wir ja runter auf 30% und wir sind langsam wieder so ein bisschen hochgegangen, aber wir sind noch lange nicht da, wo man vor der Krise war. Und das ist halt die große Frage, wo viele überlegen, werden wir überhaupt wieder da hinkommen? Also wir sind ungefähr bei 80% jetzt oder bleibt das auf dem Level? Und das meinte ich mit Brandbeschleuniger, weil das war natürlich nochmal so einen richtigen Boost, wo es jetzt auch tatsächlich auch viele größere Ketten teilweise in die Insolvenz, in die Selbstverwaltung getrieben hat, wie Esprit. Das kann ja auch ein bisschen bereinigend sein für ein oder andere. Aber die Großstädte, die großen Einkaufsstraßen hat es genauso erwischt wie schon vorher die ganzen Mittelstädte oder Kleinstädte.
Gibt es denn irgendwelche Branchen, die aus deiner Sicht im Prinzip Verlierer sind, also die auf jeden Fall rausgehen? Oder gibt es auch irgendwelche Gewinner, die in Zukunft stärker Flächen anmieten werden? Wie ist da die Tendenz?
Also bei den Verlierern ist ganz klar Fashion, da reden wir über Bekleidung, wir reden über Schuhe, wir reden über Lederwaren, Taschen. Das nächste ist ganz kleinteilige Restaurants, die natürlich auch jetzt durch Corona sehr stark gelitten haben. Gewinner ist ganz klar Food, aber die sind ja meistens nicht in den Innenstädten. Ja. Das ist aber der nächste Trend, dass jetzt auch plötzlich Food wieder viel mehr verstärkt in die Innenstädte kommen will. Was, glaube ich, auch wieder gut geht oder was auch wieder zurückkommt, das ist so eine Renaissance, sind beispielsweise Spielläden, Kinderläden, Haushalt, der klassische Haushaltsladen, der früher auch immer in jeder Stadt eigentlich war, das wird wieder zurückkommen. Und dann gibt es wieder andere Branchen, die plötzlich auch in die Stadt wollen, beispielsweise auf größeren leerstehenden Flächen Möbel. IKEA geht in die Großstädte nach Berlin, was auch wieder in die Großstädte geht oder in die Innenstädte sind Sportgeschäfte. Ja. Decathlon, ganz, ganz massiv, die suchen teilweise 1000 Quadratmeter nur und dann haben die halt immer gerade das Saisonangebot da, was gerade in dieser Stadt geht. Es ist ein kompletter Strukturwandel. Es gibt Verlierer und es gibt Gewinner.
So, aber so, ich höre da so ein bisschen raus, so das klassische Warenhaus, was im Prinzip alles so ein bisschen anbietet, aber nicht so richtig, das ist nicht mehr so in der Stadt gefragt.
Ich glaube, das ist nicht mehr gefragt. Das funktioniert nicht mehr. Und man hat sich ja gesehen, Galeria Karstadt, Kaufhof, auch Insolvenz in der Selbstverwaltung. Da mussten die Banken und die Gläubiger nochmal ordentlich verzichten. Das ist jetzt nochmal, glaube ich, der letzte Versuch, wo man sich fokussiert auf bestimmte Standorte und bestimmte Konzepte angepasst an die Größe der Städte. Ich selber bin skeptisch, ob das wirklich funktionieren wird. Das wird man, glaube ich, in den nächsten paar Jahren zeigen. Aber nichtsdestotrotz wird es für diese Gebäude, kommen ja aus der Immobilienbranche, wird es interessante Nachnutzung geben und andere Mieter, die da reinkommen. Bis hin, also jetzt reden wir natürlich ganz, ganz futuristisch, Möbelhäuser in New York, die sind uns ja wahrscheinlich 5 Jahre voraus, Premium-Möbelhäuser, die da wirklich ganze, über mehrere Stockwerke ihre Möbel anbieten und dann ab 17 Uhr bis 19 Uhr quasi dort freie Drinks ausgeben, dass die Leute da reinkommen, sich da hinsetzen in die Möbel, trinken und dann halt...
Erst ein Säckchen trinken und dann das Sofa mit nach Hause nehmen?
Genau. Ja, nicht direkt mit nach Hause nehmen, aber dann online bestellen.
Okay.
Also das ist richtig, richtig schick aufgemacht, richtig stylisch. Es ist eine Kette und die werden auch irgendwann nach Europa kommen.
Ja, das ist ein guter Punkt mit den Ketten. Ich glaube auch tatsächlich, und da hätte ich natürlich gerne mal deine Meinung als Experte, ich glaube ja, dass tatsächlich so die Ketten im Vormarsch sind. Jetzt hast du von IKEA gesprochen, du hast von Decathlon gesprochen oder eben auch von anderen. Das sind ja alles große, namhafte Ketten. Was ist denn mit dem Einzelhändler? Also mit dem, mit der die eine Herrenboutique auf der Königsallee hat. Was passiert denn mit dem? Wird der auch noch weiter überleben können?
Also ich glaube, wenn man sich nicht irgendwie extrem spezialisiert, Herrenmode, vielleicht dann halt richtig spezielle Smokings, Abendmode, der wird noch Chancen haben zu überleben. Aber so dieses Standardrepertoire, ich hab Jeans, ich habe T-Shirts, ich habe ein paar Hemden, da muss man ganz ehrlich sagen, die werden sich sehr, sehr schwer tun. Ich glaube, das ist halt ein Wandel, der sich vollzieht. Ja, das hatte eine Daseinsberechtigung vor 20 Jahren, aber ich glaube, jetzt wird es eher schwierig. Und was aber eigentlich noch viel, viel schlechter ist, ist, dass da natürlich auch dann so klassische Bäckereien, Metzgereien natürlich auch darunter leiden. Und dann kriegen wir plötzlich dann auch Ketten, dann kriegen wir plötzlich Industriebrötchen, wo natürlich die Qualität drunter leidet. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die eigentlich nicht schön ist.
Ja, aber es gibt natürlich auch so ein paar kleinere Ketten oder auch wie so Bio-Bäcker, die vielleicht sich auch ein bisschen, zumindest mit ein paar Filialen aufstellen, die sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen durchdrücken. Also ich hoffe, dass es nicht alles zulasten der Qualität geht, sondern dass das natürlich weiter Aufschwung nimmt. Fitness, wie sieht's damit aus? Fitnessstudios und sowas, wird das auch in der Innenstadt dann funktionieren?
Auf jeden Fall. Fitness funktioniert jetzt schon. Die haben natürlich auch unter Corona sehr gelitten. Aber das ist so momentan so der Klassiker halt in den Wohn- und Geschäftshäusern. Unten Retail rein, oben drüber Fitness oder im dritten Stock. Mhm. Man guckt vielleicht dann auf die Einkaufsstraße, auf die Fußgängerzone, wenn man auf dem Rad sitzt. Das hat sich stark etabliert. Da gibt es auch große Ketten und Sport ist ein Thema und diese ganze Fitness, Wellness ist super Geschichte und das wird es auch weiterhin geben. Also da wird es jetzt nicht einen Wandel geben, dass die alle rausgehen Richtung auf die grüne Wiese oder sowas, sondern die Leute wollen ja möglichst dann eigentlich dahin laufen, ohne Auto, sondern nach der Arbeit gleich Sport machen und dann nach Hause.
Okay, da höre ich raus. Das heißt, Wohnen, also so wie Aldi und Lidl das machen, mit unten dann der Markt rein und oben dann Wohnen drüber, gehört dann auch noch zu dem Paket dazu, ne?
Auf jeden Fall. Also die Leute ziehen ja in die Stadt, weil sie ja alles kompakt beieinander haben. Was wir auch schon vorhin gesagt haben, was auch wieder vermehrt in die Innenstädte kommt, sind selbst Discounter oder natürlich Food, ja, die auch vorher so klassische Einfallstraßen ihren Parkplatz hatten, dann ihre 1300 Quadratmeter. Die sind mittlerweile absolut heiß drauf, wieder zurück in die Innenstädte zu kommen. Die haben auch keine Vorgaben mehr für Parkplätze oder für eine spezielle Anlieferung oder es müssen unbedingt 1000 Quadratmeter sein. Also wenn das eine gute Lage ist, im Zweifelsfall machen die Just-in-Time zweimal am Tag, liefern die an. Großartikel, Spezialartikel, die werden dann halt nur über online, kann man sich nach Hause schicken lassen. Aber das hat auch jetzt durch Corona quasi so diese kompakte Stadt hat sich wieder gezeigt als auch unter anderem einen neuen Strukturwandel. Also möglichst alles um die Ecke haben. Und dazu gehört natürlich auch Lebensmittel.
Ja, alles um die Ecke haben, aber eben auch Kultur und Erlebnis, ne? Also das mehr im Vordergrund als den Rasenmäher in der Innenstadt rauszuholen, mit dem Auto nach Hause zu transportieren und so weiter. Es geht mehr darum, sich möglicherweise den Rasenmäher anzuschauen, aber den nach Hause liefern zu lassen.
Noch ein super Punkt, ein Retailer, der wieder zurück in die Städte will, ist so der Baumarkt quasi mit einem kleinen Sortiment. Es ist beispielsweise ganz, ganz schwierig in Frankfurt eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber zu finden. Da muss man natürlich immer in die Baumärkte außen rausfahren, aber so was früher so in jeder Stadt eigentlich war, so der Eisenwarenhandel, wo man Schrauben, Nägel bekommt, hat und das ist jetzt auch ein Trend, wo auch die Baumärkte erkannt haben, Mensch, hier auf 1000 Quadratmeter genau das, was jeder daheim braucht, Farbe, Pinsel, eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, kann ich in der Mittagspause kaufen und muss nicht mehr irgendwo zum Baumarkt rausfahren. Und das sind dann auch so quasi solche neuen Geschäfte, die in der Innenstadt aufmachen werden.
Also so ergänzende Konzepte, die alle dafür sorgen, dass man eigentlich das Auto in der Garage stehen lassen kann oder
gar kein Auto mehr hat, sondern ein Lastenfahrrad und es so nach Hause fährt.
Hast du denn irgendwie oder hast du mal irgendwie ein paar Beispiele dafür, so jetzt aus deinem Alltag? Du hattest ja im Vorgespräch von Hanau gesprochen, von Aachen, aber was genau, das interessiert mich natürlich ganz besonders.
Du hattest gerade gesagt, natürlich wollen die Leute auch in der Stadt Kultur haben und Vergnügen und Einkaufserlebnis. Und da würde ich jetzt mal Hanau benennen. Das ist eine der schnellst wachsenden Städte in Deutschland. Aus Frankfurt raus sind die Leute da rausgezogen, weil es einfach günstiger war. Die haben vor 7, 8 Jahren angefangen, da wirklich tatsächlich auch mitzudenken, zu sagen, okay, wenn wir jetzt so viele neue Einwohner bekommen, dann müssen wir auch in der Stadt was tun, wir müssen die Stadt attraktiv machen, also Forum Hanau geplant, gebaut, und da gibt es mittlerweile ganz tolle Ansiedlungen halt mit der Wirtschaftsförderung, zusammen mit Kulturschaffenden, das Kaufhaus Tacheles gibt es in der Innenstadt, und das ist so ein Melting Point für Künstler, Künstler für Lesungen, für Intellektuelle. Man trinkt seinen Kaffee, man kann sich Kunst angucken, es gibt Kurse dort. Also das ist quasi so ein ganz, ganz toller Treffpunkt ist da entstanden, der nachgefragt werden. Und solche Konzepte braucht man halt auch in der Stadt, weil Stadt heißt ja irgendwo Kommunikation, man will mit anderen Leuten sich treffen, man will sich austauschen, man will Kultur haben, man will leben in der Stadt mit anderen Leuten. Und das hat Hanau wirklich ganz toll hinbekommen.
Okay, du hast jetzt als Beispiel Hanau mitgebracht, weil die sich eben sehr schnell entwickeln. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja erzählt, dass Aachen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren diese Entwicklung nimmt. Ich meine seit über 10 Jahren tolle Konzepte aufsetzt. Was hat sich denn da getan? Aachen, weißt du ja, interessiert mich besonders. Ich war ja als Kind und Jugendlicher so 10 Jahre da in der Schule und habe Aachen dann tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren. Weiß natürlich, dass es in der Nähe von Baden-Baden, Karlsruhe, Offenburg ist und dass der französische Einschlag groß ist und dass man wahnsinnig leckeren Flammkuchen da essen kann in Aachen. Aber vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Genau, also das ist ja so eine klassische Mittelstadt, so um die 20.000 Einwohner, natürlich in einer einkommensstarken Region gelegen, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Was die gemacht haben, die haben einfach eine sehr, sehr hohe Attraktivität, innerstädtische Attraktivität geschafft, ja, mit regelmäßigen Wochenmärkten, mit Parkplätzen. Sauberkeit ist ein großes Thema, also ich meine, da kann man ja auch lernen von den großen Outlet-Shopping-Centern. Ist ja ganz wichtig, da wird jede Zigarettenkippe wird da aufgesammelt sofort. Also die Leute wollen Einkaufserlebnis, sie wollen Sicherheit. Und wenn man das alles schafft, mit attraktiven Läden da noch gekoppelt, da gibt es dann auch schöne Cafés, schöne Restaurants, tolle, auch sogar Textile, wo jeder sagt von wegen Textil geht doch gar nicht mehr innenstädtisch. Ja? Selbst die haben es geschafft, weil sie einfach ein tolles Sortiment haben und man toll beraten wird von fachkundigen Personal, und wenn das alles stimmt und dann auch noch viele Leute da sind und man das Gefühl hat, Samstag ist hier was los und man trinkt danach einen Kaffee, dann hat es eine Stadt geschafft, ja, und das ist halt für mich Aachen, und ich nenne das immer so, das ist die lokale Perle, und da gibt es noch mehrere, da muss man einfach vielleicht auch als Bürgermeister sich mal gucken, was die da besser gemacht haben und warum es bei uns nicht gut läuft. Ja.
Ich glaube, also ich fühle mich in so einer Stadt am wohlsten, wenn ich merke, da kümmert sich jemand drum. Aber da, wo du halt in so eine Komfortzone reinkommst, und da bist du dann auch eben bereit, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, als dann vielleicht beim Online-Shopping.
Genau, das ist ja einfach, es geht ja um Erlebnis, um schöne Stunden zu erleben und nicht von irgendwelchen Problemen zu sehen oder Probleme zu sehen. Das ist ganz wichtig, und dann gebe ich nämlich auch mehr aus. Und gab es ja auch einen ganz klar messbaren Nachholeffekt, als dann wieder die Geschäfte aufgemacht haben, sind die Leute erstmal reingestürmt und wollten nichts mehr online kaufen, sondern sie wollten tatsächlich in Natura kaufen. Und da gibt es auch interessante Studien dazu, wie sich der Onlinehandel entwickelt, wenn quasi der stationäre Handel runtergefahren wird. Also es gibt ja einige Brands, die quasi jetzt immer mehr auf Onlinehandel setzen, und die haben dann plötzlich die Erfahrung gemacht, dass halt, als dann der Shop geschlossen wurde in der Stadt, haben plötzlich weniger Leute aus dieser Stadt diese Marke im Internet nachgefragt. Also deshalb sind ja auch viele große jetzt so Amazon oder Google, die quasi sagen von wegen, wir müssen mit bestimmten Brands wieder in den Städten sichtbar sein, weil sonst gehen die verloren. Irgendwann werden die nicht mehr sichtbar.
Also wenn du die nicht siehst, ich meine, deshalb machen ja auch viele große Unternehmen Werbung, weil sie, wenn sie nicht mehr in der Werbung sind, werden nicht mehr so viele Autos von der Marke entsprechend verkauft. Nicht, weil sie total unbekannt sind, aber weil sie halt einfach präsent sein müssen.
Genau, und irgendwann geraten sie dann in Vergessenheit, und dann gibt es auch online keinen Umsatz mehr. Von daher werden gerade die großen Marken weiterhin immer in den Städten bleiben, und wenn man das so sieht, dass das Geschäft eigentlich nur aus Marketingzwecken da ist. Und nebenbei wird noch was verkauft, ja.
Okay, ich erkenne daraus, dass du sagst, eigentlich funktioniert der Onlinehandel nur dann richtig gut, wenn die Marke auch präsent ist. Das würde ja heißen, es gibt keinen Onlinehandel oder stationären Handel, sondern es wird wahrscheinlich immer beides geben, zumindest was so die großen internationalen Marken angeht, ne?
Genau. Absolut, das ist dieser Multi-Channel-Ansatz, den es so gibt und der muss es geben, ja.
Wer hat denn aus deiner Sicht die größte Verantwortung, dass die Innenstädte jetzt nicht zu Geisterstädten verkommen?
Ja, also das sind verschiedene Stakeholder. Das sind natürlich die Eigentümer von den Immobilien, es sind aber auch die Mieter, also die Händler vor Ort oder die Dienstleister vor Ort. Dann, sage ich mal, hat natürlich auch die Kommune, die Stadt natürlich einen sehr großen Antrieb hier. Das ist dann nicht nur die Wirtschaftsförderung, die natürlich dann dort hier versucht, neue Mieter anzusiedeln, sondern es ist natürlich auch Kommune, meine ich damit auch natürlich die Bauämter, die Baudezernate, hier eventuell neue Nutzungskonzepte zuzulassen. Mhm. Und das einen haben wir eben gerade noch vergessen und das sind natürlich die Bürger an sich. Ja. Also es muss natürlich auch ein großes Interesse sein von den Einwohnern in diesen Städten, dass die halt auch in die Städte gehen. Ja. Also es bringt nichts, wenn ich sage, von wegen, ich will eine lebendige Stadt, aber ich fahre immer nur ins Einkaufszentrum auf der grünen Wiese oder ich fahre in das Shopping Center nach Roermond und kaufe da ein. Also das funktioniert sonst nicht. Also man kann nicht funktionierende Städte fordern und dann gehen aber die ganzen Einwohner irgendwo anders hin. Ja,
ja, ich stelle mir halt die Frage, was hält sie davon ab, in die Innenstädte zu gehen? Ja, natürlich sagst du dann das Angebot ist nicht attraktiv genug, da muss ein struktureller Wandel stattfinden. Jetzt stellen wir uns auf den Standpunkt, dieses Angebot kann aufgrund einer sehr engagierten Stadt, eines tollen Einzelhandels, toller Einzelhändler, die da großartig zusammenarbeiten und sich besprechen. Die ganzen Gullideckel werden farbig angemalt, dann werden da Statuen hingestellt, Museen eröffnet, wird für alles Mögliche. Dann sind vielleicht auch noch Straßenmusiker da, die das Bild irgendwie schön abrunden, ein paar schöne Cafés und so. Also das ist alles gemacht. Was hält dann so ein Bürger oder was hält den Bürger dann möglicherweise dann noch davon ab, wenn das alles sehr attraktiv und gepflegt ist, dahin zu kommen?
Also wenn dann auch noch die Möglichkeit ist, dass man dann vielleicht mit dem Auto hinfahren kann, dann hält einem da eigentlich nicht viel ab. Ich spreche jetzt absichtlich nochmal Autoverkehr an, weil das ja auch ein großes Thema ist. Also ich glaube, Attraktivität heißt zurzeit auch noch, dass man halt nicht die Autos verteufelt und aussperrt aus der Straße, aus der Stadt, sondern das muss man, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich eine intelligente Verkehrswende hinbringen. Weniger Verkehr und mehr vielleicht durch Fahrrad, durch Fußgänger, durch öffentliche Personennahverkehr. Aber prinzipiell, wenn man eine interessante Stadt hat, mit genau den Sachen, die du gerade gesagt hast, dann kommen die Leute. Bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, wenn man da schon 80% davon erreichen würde, wie du das gerade die ideale Stadt vorgestellt hast, dann wäre das, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Anreiz, einfach wieder mehr die Städte zu besuchen. Und es sind ja viele auch auf den Weg dahin. Viele haben das, glaube ich, auch erkannt, dass man nicht so weitermachen kann. Ich war gestern in Aachen unterwegs und fand das total cool. Auf den Bürgersteig, der relativ breit war, stand vor jedem kleinen Einzelhandelsgeschäft in verschiedenen Farben ein kleiner runder Tisch mit zwei Stühlen und auf dem Tisch war ein kleines Pflänzchen. Also man ist quasi in der Straße entlang gelaufen und hatte gedacht von wegen, ach wie süß, total nett. Und das sind solche Ideen, die einfach vermehrt umgesetzt werden müssen und dann funktioniert Stadt auch wieder. Ja, die Leute wollen ja in die Stadt. Also ich meine, es gibt ja eine klassische Urbanisierung. Klar, jetzt gibt es erste Meldungen, nee, die Leute wollen aus den Großstädten raus, wieder aufs Land, weil da alles billiger ist und besser ist. Ich glaube, das ist für eine bestimmte Gruppe an Menschen, mag das sein, so gerade so 30 bis 50, die Kinder haben, die Kinder wollen, die ziehen vielleicht aufs Land raus, weil einfach mehr Platz ist, weil die Schulen besser sind, aber junge Leute bleiben in der Stadt, die haben kein Interesse irgendwie jetzt rauszuziehen aufs Land, wo nichts los ist und der Trend ist ja auch bei älteren Leuten auch wieder zurück, weil dann halt einfach kulturelles Angebot, bessere medizinische Versorgung bis hin zu besseren Restaurants,
ja. Genau, aber das war ja im Prinzip auch schon immer so und das gibt ja auch im Prinzip Zyklen, mal ist die Stadt gefragt, da mal ist das Land besser, tatsächlich so diese Altersklassen beobachte ich auch, ist ja auch alles schlüssig und wenn du dann eine Familie gegründet hast, freust du dich eben auch, wenn dein Kind nicht gleich vom nächsten Auto erfasst wird, Und weil da nur irgendwie 5 Autos am Tag überhaupt langfahren, da wo du dann wohnst. Also das sind ja alles nachvollziehbare Sachen. Ich glaube, das wird es auch immer geben, dass man da und da hingeht. Aber ich glaube, das ist ja schon sicherlich machbar, aber natürlich schon vielleicht auch herausfordernd ist, ein Stadtkonzept zu bieten, was für mehrere Generationen Sinn macht. Ne? Da kann ich ja sagen, wenn ich jetzt so in diese Altersgruppen gehe, 20 bis 30, da ist hippe Innenstadt mit Universität und viel Nachtleben und so weiter, wird das möglicherweise die Gruppe über 50 nicht so sehr mehr interessieren, sondern vielleicht auch Erlebnis, aber jetzt nicht so das große Nachtleben, sondern da wird es vielleicht eher in den kulturellen Bereich gehen. Das wirst du wahrscheinlich noch einigermaßen gut zusammenbringen und wahrscheinlich musst du dann so die Gruppe dazwischen gar nicht so sehr beachten, sondern die müssen sich halt entscheiden, was sie wollen. Also ich kann mir das tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen und wie immer hängt das an allen Beteiligten, ne? Alle haben da im Prinzip die Verantwortung, da mitzumachen und das auch zu wollen und dabei zu unterstützen, dass das dann auch klappt. So, und da kann keiner sagen, nee, aber ich kann das nur machen, wenn ich 2 Euro weniger Miete zahle und der Vermieter, der muss das alles alleine machen, sondern es müssen alle wollen. Und nur dann wird's gut.
Genau, und dann werden dann auch irgendwann die Früchte geerntet, weil wenn es nichts passiert, dann ist es ja eine Spirale nach unten. Ja. Da muss man, glaube ich, frühzeitig dagegen steuern und da muss vielleicht auch die Kommune Geld in die Hand nehmen, weil es ist, glaube ich, einfacher, sagen wir mal, den Prozess frühzeitig zu stoppen und versuchen, da den Turnaround hinzukriegen, als dass es erstmal voll an die Wand gefahren ist und dann will man es versuchen. Und ich glaube, dann hat man fast gar keine Chancen mehr.
Siehst du denn die Gefahr, dass wirklich so Geisterstädte entstehen, wo gar nichts mehr los ist, also wo nur noch die Immobilien stehen und niemand mehr ist?
Ja. Jetzt nicht kurzfristig, nicht mittelfristig, aber wenn wir jetzt mal so in den 2030, 2040, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es Regionen gibt, wo tatsächlich nur noch die alten Transferempfänger leben und es keine Arbeit gibt und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da Gebiete gibt, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ich will jetzt keine nennen, weil nachher, was weiß ich was, werde ich ja noch verklagt oder sowas, ja.
von den Städten.
Stadt, ne? Ja, von den Städten, genau, ja, Negativwerbung.
Dass du gesagt hast, okay, Prognose für die Stadt ist ganz negativ. Ja, ja. Naja, das kann man sich sicherlich auch in einigen Studien rauslesen, welche Städte das so sein könnten. Ja. Was würdest du denn an so einer Geisterstadt am meisten vermissen, wenn du da wohnen würdest?
Das Leben in der Stadt.
Also der Puls und das Blut wäre raus, ne? Also eigentlich
ja, genau.
Eine sehr, 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 sehr traurige Vorstellung, so einfach nur Immobilien zu haben, die keinen Nutzen mehr erfüllen. Thorsten, ich habe erkannt jetzt in der Podcast-Folge, dass alle mitmachen müssen. Also es nicht reicht, wenn der Bürgermeister das will, aber der Einzelhandel und die Vermieter nicht mitmachen. Und der Bürger als Konsument hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil. Er muss die Konzepte lieben, annehmen, bewerben und befeuern und natürlich auch mitteilen, was er gerne in der Stadt sehen möchte. Ich habe verstanden, dass es um kurze Wege geht, dass es um Erlebnis geht, dass so die großen Warenhauskonzepte, dass man die eigentlich jetzt so einbetonieren kann, dass das so nicht mehr gebraucht wird, sondern dass die Innenstädte, also auch gerade von den Mittel- und den Großstädten, so eher für das Publikum so bis 30 und ab 50, dass da die Konzepte sich hin entwickeln sollten, also in Kultur, Spaß und solche Themen. Und fand das interessant und hoffe, dass wir das alle gemeinsam anpacken und dass unsere tollen Innenstädte quasi weiter am Puls bleiben.
Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, es ist erkannt und viele Städte arbeiten daran. Das ist natürlich, das ist eine Entwicklung über 5 bis 10 Jahre, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Gut, der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, wäre ja jetzt, ne?
Absolut, absolut. Also ich war gestern in Aachen und fand es ganz spannend, dass ich viele gesehen habe, so Schaufenster zu und stand neue Eröffnung am 1.10. coming soon. Also ich glaube, Corona hat auch ein bisschen was bereinigt und vielleicht jetzt auch Raum geschaffen, um dann vielleicht neue Konzepte auszuprobieren. Mhm. Und also ich war gestern extrem positiv überrascht von Aachen. Es war viel los, die Geschäfte machen wieder auf, sind voll. Und wie gesagt, man sieht, dass Leute wieder was Neues aufmachen wollen und bereit sind, hier einen Laden oder eine Gastrofläche zu belegen.
Ja, das freut mich besonders, dass das so ist und dass auch das Leben wiederkommt nach Corona. Also ist ja noch nicht ganz rum, so es dauert auch immer weiter an. Hoffen natürlich auch, dass die Impfquoten sich noch ein bisschen weiter verbessern, damit wir alle eben gemeinsam diese Freiheiten dann auch genießen können. Freue mich aber sehr über das tolle Gespräch mit dir.
Danke.
Das hat einfach mich nochmal sehr viel weitergebracht und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an dich.
Vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte.
Und an unsere Hörer, bis ganz bald.
Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!